Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Der Bibeltext steht in Lukas, im Lukas-Evangelium, Kapitel 19, die Verse 11 bis 26. Jesus fuhr mit einem Gleichnis fort. Weil er so nahe vor Jerusalem war, meinten seine Zuhörer nämlich, der Anbruch des Reiches Gottes stehe unmittelbar bevor. Er sagte, ein Mann aus vornehmer Familie reiste in ein fernes Land, um sich dort zum König über sein eigenes Land einsetzen zu lassen und dann zurückzukehren. Vor der Abreise rief er 10 seiner Diener zu sich und gab ihnen Geld, jedem einen Pfund. Arbeitet damit, bis ich wiederkomme, sagte er. Doch die Bürger des Landes hassten ihn. Sie schickten eine Abordnung hinter ihm her und ließen erklären, wir wollen nicht, dass dieser Mann König über uns wird. Trotzdem wurde er zum König eingesetzt. Nach seiner Rückkehr ließ er die Diener zurufen, denen er das Geld anvertraut hat. Er wollte erfahren, welchen Gewinn sie damit erzielt hatten. Der Erste erschien vor ihm und sagte, Herr, dein Pfund hat 10 weitere eingebracht. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger Diener. Weil du im Kleinen treu gewesen bist, sollst du Verwalter von 10 Städten werden. Der Zweite kam und sagte, Herr, dein Pfund hat 5 weitere eingebracht. Auch ihn lobte der Herr, du sollst über 5 Städte bestimmen, sagte er. Doch der Nächste, der kam, erklärte, Herr, hier hast du ein Pfund zurück. Ich habe es in einem Tuch aufbewahrt. Ich hatte nämlich Angst vor dir, weil du ein strenger Mann bist. Du forderst Gewinn, wo du nichts angelegt hast und erntest, wo du nichts gesät hast. Sein Herr entgegnete ihm, mit deinen eigenen Worten sprichst du dir ja das Urteil, du böser Mensch. Du hast also gewusst, dass ich ein strenger Mann bin, dass ich Gewinn fordere, wo ich nichts angelegt habe und ernte, wo ich nicht gesät habe. Warum hast du mein Geld da nicht wenigstens auf die Bank gebracht? Dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückfordern können. Und er wandte sich zu den Umstehenden und sagte, nehmt ihm das Pfund weg und gebt es dem, der die 10 Pfund hat. Aber Herr, wandten sie ein, er hat doch schon 10. Ich sage euch, erwiderte er, jedem, der hat, wird gegeben, wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Soweit Gottes Wort.
Wie du deine Talente ins Reich Gottes einbringen kannst oder wie ich meine Talente ins Reich Gottes einbringen kann. Als Veit mir dieses Thema gestellt hat, da habe ich gedacht, ach wahrscheinlich hat die Gemeinde Mitarbeitermangel, habe ich ja auch gerade gemerkt. Und ich soll bestimmt eine richtige Motivationspredigt halten, sodass am Ende des Gottesdienstes alle bei Veit und bei Manuel Schlange stehen und sagen, wo kann ich anpacken, was gibt's noch zu tun, hast du eine Aufgabe für mich? Ich werde mir wirklich Mühe geben, dass das so geschieht. Aber ich stelle doch fest, dass heute vielfach davon die Rede ist, ausgebrannt zu sein, sich ein Sabbatjahr zu nehmen, sich ins Private zurückzuziehen und zu sagen, Gemeinde, ja sonntags klar, keine Frage. Und wenn es hochkommt, noch mittwochs, aber bitte nicht mehr. Das wird mir alles zu viel. Jeder von uns ist ja in seinem Alltag von allerlei Zwängen umgeben. Der Beruf fordert ganz schön viel von uns. Die Familie stellt berechtigte Forderungen und die Anforderungen in der Schule sind auch nicht zu unterschätzen. Und überhaupt muss man so viel. Man muss sich ordentlich ernähren. Weil jeden Tag zu McDonald's gehen, da hat man dann irgendwann ein schlechtes Gewissen. Man muss ja gesund und sportlich sein. Man muss Sport treiben. Darauf achten, dass der Bauch nicht zu dick wird. Man muss den Müll trennen. Man muss Karriere machen. Man muss die richtigen Klamotten tragen. Und dazu kommt noch das Allerschlimmste. Wir Christen, wir müssen auch noch in der Gemeinde mitarbeiten und uns ins Reich Gottes investieren. Wir müssen zur Musikteamprobe, zu irgendwelchen Vorbereitungstreffen, zum Hauskreis, zu Gemeindeleitungssitzungen, zum Treffen der Kindermitarbeiter. Wir sollen beim Putzen mithelfen und in der Küche am besten noch zum Gebetsabend kommen. Und dabei kann man tatsächlich sehr schnell müde werden. Ist es das, was Jesus will? Ich glaube nicht. Aber gibt es trotzdem Gründe, warum ich mich mit ganzem Herzen ins Reich Gottes einbringe? Ihr habt euch in den letzten Wochen ganz intensiv mit dem Wesen des Reiches Gottes beschäftigt. Das Reich Gottes ist kein Territorium, irgendwo ein Königreich auf irgendeiner Insel, sondern das Reich Gottes ist überall da, wo Menschen sind, die an das Evangelium glauben, die Buße tun, die sich taufen lassen, so wie ihr heute, und die damit bekennen, jawohl, Jesus, du bist der Herr meines Lebens. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Du bist mein Gott, ich gehöre dir. Darum regiere du in mir. Und wir repräsentieren dieses Reich Gottes überall da, wo wir sind. Denn die wenigste Zeit sind wir ja in der Gemeinde. Aber wir repräsentieren das Reich Gottes immer und überall. Am allermeisten im Alltag. Wir sind mit unglaublich vielen Menschen zusammen. Beim Einkaufen, beim Bummeln durch die Stadt, beim Besuch der Schule oder der Uni, in der Firma, im Fitnessstudio, beim Sport, wo auch immer, beim Friseur, im Kino. Und wir sind ausgesandt zu Menschen, die ausnahmslos von Gott geliebt sind und an denen Gott Interesse hat. Und in ungezählten Situationen in unserem Alltag und auch in der Gemeinde sind wir aufgerufen oder möchte Gott zu Wort kommen, möchte Gott Menschen dienen. Und dazu sind wir aufgerufen, uns da rein zu investieren. Dazu will er seine Leute gebrauchen. Dazu macht es unbedingt Sinn, seine Talente ins Reich Gottes einzusetzen. In unserer Kultur, in unserer hochtechnisierten Kultur auch, haben wir ganz viel Know-how. Wir wissen, wie vieles läuft oder wir wissen zumindest, wie andere was machen sollten. Aber ganz wenig Know-why. Wir wissen nicht unbedingt, warum wir was machen. Warum setzen wir uns denn im Reich Gottes ein? Warum tun wir uns das alles an? Und ich glaube, wenn wir das verstanden haben, warum wir diese Sachen tun, warum das Sinn macht, dann werden wir auch Kraft und Entschlossenheit haben zu sagen, dafür möchte ich leben, dafür möchte ich alles geben, dafür möchte ich am Morgen aufstehen und abends schlafen gehen, dafür möchte ich leben und dafür will ich sterben. Und darum möchte ich heute einfach mal ein paar Gründe nennen, warum ich motiviert bin, meine Talente, meine Gaben ins Reich Gottes einzubringen. Motiviert und treu, so wie der treue Verwalter das von mir gefordert hat. Meine erste Motivation ist, ich bin motiviert, weil Jesus alles für mich getan hat. Jesus ist in dieser Geschichte, die Veit vorgelesen hat, auf dem Weg nach Jerusalem. Er kommt durch Jericho, läuft dort an so einem Maulbeerbaum vorbei und trifft dort einen Mann namens Zachäus. Er kehrt in sein Haus ein. Die Leute hören, was Jesus dem Zachäus sagt und sie erleben die Veränderung, die in diesem Zachäus vorgeht. Und ihre Erwartung steigt. Sie sagen, wow, wenn das so ist, den Mann, dem folgen wir nach Jerusalem, den machen wir dort zum König. Er richtet dort die Königsherrschaft auf. Er vertreibt die Römer. Jetzt geschieht endlich das, was die Propheten verheißen haben. Aber Jesus spielt hier nicht Reise nach Jerusalem. Er geht auf ihr Spiel nicht ein, sondern er ist auf dem Weg zu seiner Hinrichtung. Er weiß, was ihn erwartet. Er weiß, dass es schwer für ihn sein wird, dass er von seinen engsten Freunden verlassen sein wird, dass er ein schreckliches Ende vor sich hat. Er ist ja nicht mit fliegenden Fahnen dahingezogen und gesagt, wow, jetzt geht's los, sondern wir wissen, dass er sich gefürchtet hat, dass er Angst hatte. Er wusste, das ist meine letzte Reise nach Jerusalem und dort werde ich hingerichtet. Eigentlich hätten sie es wissen müssen, aber sie haben seine Ankündigungen immer ignoriert. Und so erzählt er dieses Gleichnis, er erzählt von diesem reichen Mann, von dem Fürsten und er vergleicht sich mit ihm. Und er sagt, ich werde eine Zeit außer Landes gehen. Das heißt, ich gehe zum Vater. Ich werde dort mein Königreich empfangen. Und damit weist Jesus auf das hin, was er für uns tun wird, auf sein Leiden, auf sein Sterben, auf sein Begrabenwerden, auf seine Auferstehung und auch auf seine Himmelfahrt. Und wir wissen heute, dass Gott dieses Opfer seines Sohnes angenommen hat. Denn durch die Auferstehung und durch die Himmelfahrt hat Gott sich zu seinem Sohn gestellt und hat das bestätigt und sagt, das gilt. Und so können wir frei sein. Wir sind freigesprochen von unserer Schuld. Und weil keiner das für mich getan hat, außer Jesus, deswegen liebe ich ihn. Deswegen diene ich ihm. Deswegen bringe ich meine Gaben in sein Reich ein. Meine Mitarbeit im Reich Gottes ist begründet in dieser Liebesbeziehung zwischen Jesus und mir. Ich engagiere mich in Gottes Reich, weil er alles für mich gegeben hat, weil er mein Herz gewonnen hat. Und weil Jesus mich liebt, darum sage ich immer wieder von Herzen Ja auch zu seiner Sache. Klar, die Arbeit im Reich Gottes kann auch müde machen. Und wenn sie von Erwartungen geprägt ist, von Ansprüchen oder von Druck getrieben wird, dann macht es auch müde. Aber Liebe dagegen setzt ungeheure Kräfte frei. Als junger Mann wurde ich von meiner Mama oft ermahnt: Wasch dich ordentlich, kämm deine Haare, zieh dich ordentlich an, räum dein Zimmer auf. Aber was meine Mama in 16 Jahren nicht geschafft hat, das hat der Blick einer einzelnen jungen Dame namens Astrid innerhalb von einer Sekunde geschafft. Wir machen verrückte Sachen, wenn wir verliebt sind, wenn die Liebe uns drängt. Und das ist Motivation auch im Reich Gottes, auch in der Ehe. Weil Jesus mein Herz gewonnen hat, weil Jesus diesen Weg nach Jerusalem gegangen ist, weil er alles für mich bezahlt hat, deswegen setze ich mich in der Gemeinde ein. Es kann auch sein, dass mein Dienst in der Gemeinde nicht genügend wahrgenommen wird oder dass er nicht gewürdigt wird, dass man vielleicht kritisiert wird für das, was man tut. Und dann ist die menschliche Reaktion oft: Macht doch euren Mist alleine. Ich muss mir das nicht antun. Ich arbeite 8, 9, 10 Stunden im Büro oder auf der Baustelle. Ich habe genug Stress. Menschen können uns enttäuschen. Und darum ist es entscheidend zu wissen, wofür setzen wir uns denn ein? Was motiviert mich? Wenn man in solchen verletzenden Situationen keine bewusste Entscheidung trifft, ich tue es doch für Jesus, dann macht das ganz schnell bitter. Und so kann eine Medizin für uns sein, dieser Vers, den der Apostel Paulus an die Christen in Kolossee schreibt: Alles, was ihr tut, das tut von Herzen für den Herrn und nicht für Menschen. Und vielleicht fragt mich der Herr irgendwann und sagt: Andreas, für wen hast du das eigentlich alles getan? Meine fromme Antwort ist natürlich: Na, für dich, Herr Jesus. Ehrlich? Und von Herzen? Ja, Jesus, von Herzen. Na, dann ist es doch gut, sagt er, oder? Ja, alles ist okay. Es ist gut. Herr, ich gehe weiter. Ich setze meine Talente in dein Reich ein. Ich will lieben, was Jesus liebt. Und das ist sein Reich. Die zweite Motivation: Ich bin motiviert. Zack. Kannst du weiterklicken? Ich bin motiviert, weil Jesus mir Talente anvertraut hat. Dieser Fürst oder der reiche Mann, wie das in der Übersetzung hieß, der rief 10 seiner Diener und gab jedem ein Pfund mit dem Auftrag: Handelt damit, bis ich wiederkomme. Nun ist dieses Pfund, was er da verteilt, keine wahnsinnig große Summe. Umgerechnet sind das etwa 100 Tagelöhne oder 4 Monatsgehälter. Also eigentlich vergleichsweise ein geringer Betrag. Und wie der Fürst in diesem Gleichnis, so beschenkt Gott uns mit Talenten und Fähigkeiten. Jeder einzelne Mensch wird mit einem ganz besonderen Gabenmix ausgestattet. Das ist ein Geschenk Gottes. Dabei sind nicht nur die sogenannten Geistesgaben gemeint, die Christen haben, sondern Paulus meint auch gemeint ist auch unsere freie Zeit, unser Geld, unsere ganz natürlichen Fähigkeiten. Paulus sagt einmal: Was hast du, was du nicht empfangen hast? Nichts. Alles sind Geschenke Gottes. Gott beschenkt jeden von uns mit seinen Gaben und erwartet, dass wir als gute Verwalter damit umgehen. Handelt damit, bis ich wiederkomme. Macht Gewinn damit. Dass es hier so eine relativ kleine Summe ist, das bedeutet für mich auch eine Entlastung. Jesus überfordert mich auch nicht in der Mitarbeit. Er erwartet nicht von uns, dass wir die Welt retten. Er vertraut uns eine kleine Aufgabe an, die wir auch bewältigen können. Und das macht mich auch bescheiden. Wir Christen sind nicht die großen Macher. Das Reich Gottes hängt nicht von uns ab. Jesus ist immer noch König und er sitzt im Regiment. Es gibt so ein fromm klingendes, aber eigentlich ein unheiliges Verständnis, als ob Gott auf uns angewiesen wäre. Da sagt man so: Gott hat keine Hände, nur unsere. Gott hat keine Füße, nur unsere. Für mich klingt das wie Selbstüberschätzung. Gott kann aus Steinen Kinder erwecken. Er braucht uns nicht, aber er will ja. Er will uns dabei haben, aber es hängt nicht von uns ab. Es ist wie bei einem Vater, der mit seinem 5-jährigen Sohn vielleicht die Reifen wechselt und dann, wenn die Arbeit getan ist, dann kommt der Sohnemann zur Mama und sagt, Mama, Mama, wir haben den Reifen gewechselt. Und dabei hat der Sohn vielleicht die Schrauben angereicht und durfte den Knopf vom Kompressor drücken. Eigentlich wäre der Vater ohne seinen Sohn schneller vorangekommen und wäre fertig gewesen. Aber er wollte ja mit seinem Sohn arbeiten. Er wollte sehen, ob er durchhält. Er wollte sehen, ob er seine Aufgaben auch meistert. Und wenn er es gut gemacht hat, dann kann er beim nächsten Mal noch mehr machen. Und so ist es im Reich Gottes. Wir sind wie diese Kinder, die Gott mit sich involvieren möchte. Gott möchte uns gern beteiligen, nicht weil er das braucht, sondern weil es für uns nichts Größeres gibt, als zu sehen und mitzuhelfen, dort, wo Gott am Wirken ist. Wir dürfen mitarbeiten am Bau des Reiches Gottes. Und da darf jeder seinen speziellen Gabenmix einbringen, seine Fähigkeiten einbringen, damit das Reich Gottes wächst. Und das motiviert mich. Gott vertraut mir etwas an, es überfordert mich nicht, aber er möchte mit mir zusammenarbeiten. Deswegen setze ich meine Talente ein. Die dritte Motivation, machst du weiter? Ich bin motiviert, weil Jesus mir eine ganze Menge zutraut. Es gibt ja unter uns Christen eine beliebte Standardfrage: Was ist der Wille Gottes für mein Leben? Und da will man es am liebsten ganz detailliert wissen. Und wenn ich das nicht genau weiß, dann gehe ich einfach nicht los. Das klingt vielleicht fromm, aber ist es gar nicht. In diesem Gleichnis erlebe ich einen Gott, der diese Verantwortung nicht selber übernimmt, sondern seinen Knechten zutraut, es selbst herauszufinden, selber zu investieren, selber zu entscheiden. Der Wille Gottes, der sich in diesem Gleichnis offenbart, ist, die Talente zu nehmen und sie einzusetzen. Handelt damit, bis ich wiederkomme. Wie und wo, das liegt in der Entscheidung seiner Knechte. Der Herr reist ab. Der Fürst sagt nicht, so könntest du es machen. Investiere in die Viehwirtschaft, kauf dir Schafe, verkauf die Wolle, schlachte Lämmer, komm irgendwie zu Geld. Nein, wie sie den Auftrag ausführen, das überlässt er ganz seinen Knechten. Er beschränkt sich darauf, ein Kapital zur Verfügung zu stellen und den Auftrag zu machen, macht was draus. Da haben wir eine ganz große Freiheit. Wir sind verantwortlich dafür. Wir dürfen etwas wagen, wir dürfen etwas einsehen, einsetzen, auch ein gewisses Risiko tragen. Trotzdem stellt man immer wieder fest, dass es viele Christen gibt, die so ein bisschen auf der Demutsseite bleiben und sagen, ach weißt du, Jesus, ohne dich läuft ja sowieso nichts. Was kann ich schon machen? Ich schlage einfach mal vor, du machst das Ganze alleine und ich setze mich hier zurück. Sonntags mal in Gottesdienst gehen, wunderbar, das mache ich, keine Frage. Ich gehe auch zum Hauskreis, lasse mich da ein bisschen betütteln, aber so Verantwortung übernehmen, selber investieren, was wagen, das ist nicht so mein Ding. Verbindlichkeit. Und auf den ersten Blick kann man das ja auch verstehen, weil Verantwortung tragen, verbindlich sein, ist ja auch eine Last. Es geht einem ja nicht einfach nur so von der Hand. Gott gibt uns zwar die Kraft des Heiligen Geistes, diese Last zu tragen, und trotzdem kostet es ja einen Preis zu sagen, Jesus, ich will in meine Lebensberufung kommen. Ich will nicht nur einen Stuhl anwärmen, sondern ich möchte mich mit meinen Begabungen einbringen, damit deine große Vision, das, wofür du dein Leben gegeben hast, dafür, wofür du nach Jerusalem gegangen bist, dass das Wirklichkeit wird. In Wiedenest, in Olpe, im Sauerland und weltweit. Jesus, dafür will ich alles tun, dafür will ich investieren. Und ich nehme die Herausforderung an. Jesus traut uns das zu, mit unseren Talenten weise umzugehen, sie zu investieren und was draus zu machen. Und das motiviert mich. Das nächste, ich bin sehr motiviert, deswegen, weil Gottes Sache erfolgreich sein wird. Ich habe kein Spiel vom Poker gefunden. Veit hat in seiner Predigt vom Pokerspiel erzählt, das man ja nur als Christ nur vom Fernsehen kennt, wo er sagte, wir können alles auf All-In setzen. Von da habe ich jetzt einfach mal ein Spiel von unserem Weihnachtsspiel genommen. In dem Gleichnis kommt dieser Fürst nach einiger Zeit wieder nach Hause, zurück. Er ist als rechtmäßiger König eingesetzt. Und er hat die Verfügungsgewalt bekommen, über seine Feinde sie zu richten, zu verurteilen oder auch zu belohnen. Er wird als Sieger bestätigt. Und genauso ist es mit dem Reich Gottes. Die Sache Gottes wird am Ende gewinnen. Sie hat Ewigkeitsgarantie. Jesus Christus wird der Herr sein und jedes Knie wird sich vor ihm beugen. Kein Mensch, der eine Revolution anzettelt, der kann sich sicher sein, dass dieser Traum vom besseren Leben sich auch wirklich verwirklicht. Wir brauchen nur in die deutsche Geschichte zu schauen oder aktuell in der Ukraine oder in der Türkei zu sehen. Diejenigen, die auf die Straße gegangen sind, die ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben oder sogar geopfert haben, die hatten sich das alles anders vorgestellt. Aber das Reich Gottes wird sein Ziel erreichen. Das hat Jesus festgestellt. Und am Ende werden wir sehen, wir haben unsere Finanzen, wir haben unsere Kraft, wir haben unsere Talente, unsere Leidenschaft, unser ganzes Leben für die richtige Sache eingesetzt. Und es hat sich durch und durch gelohnt. Und noch ein allerletztes. Ich bin motiviert und treu, bringe meine Talente ein, weil Jesus mir reichen Lohn verspricht. Ist das unbiblisch oder stolz, egoistisch? Ich glaube nicht. Gott hat uns Menschen so geschaffen, dass wir uns gern durch Belohnung motivieren lassen. Und er nennt sich selber einen Belohner. Im Hebräer 11 heißt es, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer ihn nahen will, muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Gott möchte belohnen. Der Fürst kommt als rechtmäßiger König zurück. Er lässt seine Leute zu sich kommen, um mit ihnen abzurechnen und sie zu belohnen. Und der Erste kommt und sagt, Herr, dein Pfund hat 10 Stück oder 10 Pfund eingebracht. Hier finde ich schon beachtlich die Bescheidenheit dieses Menschen. Er spricht nicht von dem, was er mit seinem Pfund gemacht hat, sondern er sagt, Herr, dein Pfund hat 10 Pfund eingebracht. Hier kommt eine Haltung zum Ausdruck, die auch uns gut ansteht. Dass wir sagen, Herr, wir setzen uns ein. Aber am Ende können wir sagen, wir sind Diener, weiter nichts. Wir haben nur getan, was du uns aufgetragen hast. Und dieser König rühmt diesen Diener und sagt, du treuer Knecht, das hast du sehr gut gemacht. Und weil du in kleinen Dingen zuverlässig warst, mache ich dich zum Herrn über 10 Städte. Es ist erstaunlich, wie oft Gott, wie oft Jesus auch über Belohnung spricht. Wenn ich mich für sein Reich einsetze, dann sorgt er sich für mich. Er erstattet 100-fach, was ich um seiner Sache willen eingesetzt habe oder aufgegeben habe. Und er beschenkt mich mit dem ewigen Leben. Wenn ich diesen Bibeltext richtig verstehe, dann geht es Jesus am Ende der Zeit darum, wie ich die Talente, die er mir gegeben hat, die Zeit, die Ressourcen eingesetzt habe für sein Reich, wie ich damit umgegangen bin, wie ich mitgebaut habe. Er möchte das nochmal überprüfen. Und da ist er nicht der Bittsteller, der einfach sagt, hey, wie geht's, war alles schön und mach doch mal irgendwas, sondern es gibt eines Tages einen Termin, wo das, was ich investiert habe oder nicht, noch einmal unter einer Überprüfung unterzogen wird. Und so wie wir im Reich Gottes mitbauen, wie wir mit unseren Talenten umgehen, davon wird einmal auch unsere Ewigkeit geprägt sein. Wie habe ich mit seinen anvertrauten Talenten gewinnbringend gearbeitet? Oder war ich eher einer, der sich zurückgezogen hat, der gesagt hat, aus Angst, ich könnte was falsch machen, ich lasse es. Ich mache es lieber gar nicht. Habe ich mein Talent vergraben? War ich mir zu schade, irgendwo mit anzupacken, mir die Hände schmutzig zu machen? War ich einer, der kritisiert hat, statt sich mit hineinzustellen? Oder war ich einer, der aus Liebe zu Jesus und aus Leidenschaft zu ihm gesagt hat, ich gebe mein Leben hin für die Verlorenen dieser Welt. Ich gebe mein Leben hin für das Reich Gottes. Jesus, du kannst alles von mir haben. Schön, wenn ich in Urlaub fahren darf. Aber ich lebe ja nicht dafür, um Urlaub zu fahren. Schön, wenn ich mir ein Haus bauen kann, aber ich lebe nicht dafür, mir ein Haus zu bauen. Jesus, ich möchte leben wie du. Ich möchte, dass dein Traum sich verwirklicht, nämlich eine starke, siegreiche Gemeinde, deine Braut. Und da, wo wir unsere Talente treu eingesetzt haben, mit guten Motiven, mit Treue, mit Demut und Liebe füreinander, da werden wir reich belohnt werden. Was für ein Vorrecht. Alles Gnade. Alles Geschenke Gottes, das Kreuz, das Blut, Tausendmal bin ich gefallen und tausendmal hat er mir wieder aufgeholfen. Tausendmal hat er mir eine neue Chance gegeben. Alles Gnade. Und am Ende soll ich Lohn bekommen? So ist Gott. So ist Gott. Es lohnt sich, ihn zu lieben. Er ist ein Belohner durch und durch. Und das motiviert mich, dran zu bleiben. Geht es euch auch so? Ich wünsche, dass Jesus zu jedem von uns am Ende unserer Tage sagen kann, du bist ein treuer Knecht. Du bist im Kleinen treu gewesen. Ich setze dich jetzt über mehr. Es lohnt sich, nach dem Gottesdienst Schlange zu stehen, bei Veit und bei Manuel, und zu sagen, hey, gibt es was, wo ich anpacken kann? Hast du eine Sicht auch für das, was Gott mir geschenkt hat? Nutzt das einfach. Gott segne euch. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.